Die Schriftstelle für die heutige Botschaft kommt aus 1. Mose 39. Es ist die bekannte Geschichte von Josef und Potiphars Frau, oder Josef im Haus des Potiphars. Wir lesen das gesamte Kapitel, Genesis oder 1. Mose 39. Dies geschieht gleich nachdem Josef nach Ägypten verkauft wurde. Das ist jetzt das Erste, was hier von ihm beschrieben steht. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war in allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Sieh, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Hausgenossen anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief zum Haus hinaus. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Hausgenossen herbei und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh zur Tür hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach: So und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand, und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm, und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Dieser Text spricht ein Thema an, das in unserer Gesellschaft sehr aktuell und relevant ist, nämlich der Kampf um Reinheit. Das Kapitel gibt uns die Geschichte eines einerseits typischen und andererseits außerordentlich starken Versuchungen. Matthew Henry, der Kommentator, kommentiert diese Stelle: Nie gab es einen so heftigen Angriff auf die Festung der Keuschheit wie dieser, der hier geschildert wird. Das soll uns zunächst ermutigen. Einerseits erkennen wir, dass wir es mit den gleichen Versuchungen zu tun haben, mit der Josef es zu tun hatte. Andererseits hat er Schlimmeres überwinden müssen, als das wir erleben. Selbst in unsere in dieser Hinsicht recht zuchtlose und verdorbene Gesellschaft. Und die Tatsache, dass Gott ein solches Kapitel in sein Wort schreibt, ist auch ein Trost und eine Ermutigung. Er spricht ganz direkt und unverblümt, aber vor allem weise und machtvoll über die Probleme unseres Alltags, mitten in dem, wie Paulus es ausdrückt, verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Also wenden wir uns erwartungsvoll jetzt dem Text zu. Was will unser Herr uns hier sagen? Zuerst gibt es so allgemeine Prinzipien aus dieser Stelle. Es ist interessant, wenn wir diese Stelle als erstes in seinen Kontext stellen. Die Geschichte Josefs fängt in Kapitel 37 an. Und Kapitel 38 ist dann die Erzählung von Juda und Tamar. Und dann, Kapitel 39, geht die Geschichte von Josef wieder. Und man könnte sich, oder hoffentlich fragt man sich jetzt, warum kommt dieses Kapitel genau dazwischen, zwischen 37 und 39? Es gibt verschiedene Gründe, ich möchte nicht allzu detailliert darauf eingehen, aber es gibt eine Spannung durch den Unterbruch. Josef wird verkauft und dann wird das Thema gewechselt und irgendwann kommt man dann auf ihn zurück. Dieser Unterbruch vermittelt auch, dass eine lange Zeit ins Land ging. Juda heiratete, seine Kinder sind groß geworden, Josef ist lange Zeit weg. Es gibt auch einen Einblick in Judas Leben. Juda war derjenige, der vorschlug, dass man Josef verkaufen sollte. Er wird in diesem Kapitel Einsicht und erkennt seine Fehler. Und später erkennt er auch den Fehler, wie er sich an Josef vergangen hat. Dieses Kapitel ist ein wichtiger Hintergrund für seine tiefe Veränderung, die wir im Laufe der Josefsgeschichte mitbekommen. Und wie in dieser Geschichte, so auch in Josefs Geschichte, wird das Unrecht aufgedeckt und der Täter einsichtig. Und alle diese Muster, wenn wir schauen, warum Kapitel 38 doch genau passt zwischen 37 und 39, sehen wir, der Herr hat alles im Griff und führt seinen Plan aus. Diese Geschichte mit Josef und Potiphars Frau ist also der Plan Gottes. Gottes Herrschaft wird immer wieder in der Geschichte betont. Der Herr war mit ihm. Das hören wir einige Male, auch in dieser schwierigen Zeit. Gott war die Gestalt seiner Situation. Josef war nicht außerhalb seiner Kontrolle. Er hatte ihn und alles in seinem Leben in der Hand. Das ist sehr wichtig, denn Josef ist hier am Leiden. Er ist an einem Tiefpunkt seiner Geschichte. Und da müssen wir wissen, dass der Herr das in der Hand hält. Vers 2, da sehen wir, der Herr war mit Josef, kurz nachdem er verkauft wurde. Der Herr war mit ihm auch in Vers 5, als er dann seine erste Aufgabe übernommen hat. Und er segnete sogar seinen Herrn oder seinen Gebieter, seinen Arbeitgeber um Josefs Willen. Aber was interessant ist an dieser Stelle, wenn wir diese Stelle im Blick auf die Reinheit und den Kampf um Reinheit schauen, ist natürlich die ethische Prinzipien, die aus diesem Text zu entnehmen sind. Erstens haben wir Prinzipien, die die Versuchung beschreiben. Die Versuchung, der Josef begegnet ist, war eine sehr starke, wie Matthew Henry das kommentiert. Und diese Versuchung, die Vorbereitung für die Sünde, fing mit den Augen an. Vers 7. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf. Also Reinheit oder Sünde fängt oft mit den Augen an. Jesus spricht in der Bergpredigt, dass das Auge das Licht des Leibes ist. Und wenn das Auge lauter ist, dann ist alles lauter. Reinheit fängt oft mit den Augen an. Sie, Potiphars Frau, sah und begehrte. Hiob spricht auch von einem Bund, den er gemacht hat mit seinen Augen. Das benötigen wir alle. Zweitens, diese Versuchung kam, als Josef jung, schön, ledig und wohl einsam war. Auch ohne besondere Druck in der Situation plagen diese Versuchungen junge Menschen im Besonderen. Man könnte denken, es wäre ganz normal, wenn er fallen würde. Da kommt dazu dann ein dritter Punkt über die Versuchung. Also erstens mit den Augen fing es an, dann Josef war in dem Alter, wo das sowieso stark war. Und dann die Frau ist aktiv einladend und jagt ihm regelrecht nach. Und wer war diese Frau? Matthew Henry betont wieder, wie ihre Stellung als Herrin die Versuchung viel schlimmer machte. Er war einerseits gewohnt, ihr zu gehorchen und ihre Wünsche zu erfüllen. Andererseits mit ihrer Macht und Einfluss hätte sie ihm das Leben erleichtern können, ihn befördern können, ihn segnen können. Aber wenn er hingegen sie abweist und sie zum Feind macht, dann könnte ihre Macht ihm leicht zum Verhängnis werden, was auch tatsächlich geschah. Es geschah aber, Vers 7, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf. Lege dich zu mir. Es ist wichtig, dass das nicht einfach irgendeine andere Sklavin war, sondern die Herrin. Und die Gelegenheit, viertens, lag ihm gerade vor der Nase. Er musste nicht aus dem Weg gehen, um die Gelegenheit zu sehen. Es war seine Verpflichtung, ins Haus zu gehen, wo sonst niemand war. Vers 11. Es geschah an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Hausgenossen anwesend war. Und sie bearbeitete ihn dazu, hartnäckig, Tag für Tag, dreist, mutig und schamlos. Nur einmal schwach sein, und schon wäre es passiert. Und Josef hatte nicht die Möglichkeit, wie wenn das an unserer Arbeitsstelle geschehen würde, sich aus der Situation zu entfernen. Als Sklave konnte er die Stelle schlecht kündigen und eine neue suchen. Er musste das tun, was ihm beauftragt wurde. Die Situation war also außerordentlich schwierig und die Versuchung entsprechend außerordentlich mächtig. Mir gefällt, was Matthew Henry hier auf seine feine Art, wie es es auf den Punkt bringt. Er schreibt, alles in allem war seinen drinnen, wie es mir scheint, ein so großes Beispiel der göttlichen Macht, wie die Bewahrung der drei Männer im Feuerofen. Das ist nicht schlecht. Unsere Situation sieht hoffentlich ganz anders aus als Josefs. Und doch kennen wir all die Dynamik, die hier in dieser Stelle beschrieben werden. Josefs Sieg ist darum etwas, was für uns von ganz großer Bedeutung ist. Denn wenn er in einer solch extremen Situation siegen kann, können wir sicher etwas von ihm lernen. Und diese Prinzipien in Josefs Widerstand sind die Prinzipien, die meistens in dieser Stelle betont werden. Erstens, Josef dachte klar. Er hat klares Denken, eine klare Sicht für die Realität gehabt. Er behielt das große Bild der Realität klar vor Augen. Die Sünde wäre nicht etwas zwischen Potiphars Frau und ihm alleine. Andere sind von unseren Sünden betroffen. Schau Vers 8 an. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Wenn er also sich an Potiphas Frau vergehen würde, das wäre auch eine Sünde gegenüber jemand, der ihn gesegnet hat, der ihm vertraut. Er denkt sowohl sogar an sie, denn sie wäre auch von dieser Sünde betroffen. Er erinnert Potiphars Frau daran, dass sie seine Frau ist und dass das Vergehen darum besonders schlimm wäre. Vers 9. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich. Und es gibt nichts, was er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen? Die Tendenz natürlich in einer solchen Situation, wo man befördert wird und so eine gewisse Macht kommt, ist, dass man sieht, dass das in den Kopf steigt, sagen wir. Und man sieht, ja, jetzt bin ich eine wichtige Person und man gönnt sich dann etwas. Und genau das Gegenteil ist hier passiert. Josef dachte klar, der Herr gibt mir das, mein Gebieter, mein Arbeitgeber vertraut mir, du bist seine Frau, wie könnte ich nun eine so große Missetat begehen? Und Josef behielt vor allem in seinem klaren Denken im Kopf, dass die Sünde letztendlich eine Angelegenheit zwischen ihm und Gott ist. Der letzte Teil von Vers 9. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Das ist nicht in erster Linie etwas zwischen ihm und Potiphars Frau. Sogar David lehrt uns im Psalm 51, wo er sich an Urias Frau vergangen hat, dann sagt er, gegen dich und dich allein habe ich gesündigt, Herr. Die Sünde ist letztendlich eine Sache zwischen uns und Gott. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Also, dass die erste so Gruppe von Prinzipien in Josefs Widerstand, klares Denken. Zweitens, Entschlossenheit. Eine Entschlossenheit im Kampf und vor allem, indem er die Versuchung aus dem Weg geht. Obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, steht es in Vers 10, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Das ist interessant, diese Formulierung hier im Original anzuschauen. Wie sie sagt, lege dich zu mir. Das ist etwas ungewöhnlich für sexuelle Intimität. Es könnte vielleicht sogar darum bedeuten, setze dich zu mir. Wir haben so ein bisschen ein Tete-a-tete, etwas Zeit zusammen. Sie könnte es so formuliert haben, damit es unschuldiger aussieht und der erste Schritt kleiner wäre. Aber Josef machte sich sichere Grenzen. Er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte. Und viele Übersetzungen treffend, dass er es auch nicht erlaubte, bei ihr zu sein. Das ist in diesem Satzteil, wo es heißt, oder sich an ihr vergangen hätte, könnte man auch hier lesen, oder bei ihr wäre, wie es im Luther zum Beispiel steht. Also Josef schützte sich damit, dass er ihr aus dem Weg gegangen ist. Er setzte eine Grenze, um eine Situation zu vermeiden, die ein Kompromiss mit der Versuchung wäre. Seine Entschlossenheit war eine demütige Entschlossenheit. Der kannte die Stärke der Versuchung und seine eigene Schwäche. Darum ging er selbst den ersten Schritt nicht, den man eigentlich rechtfertigen könnte. Also ich spreche natürlich von der sündigen Tendenz, unsere Schritte zu rechtfertigen. Ich habe diese Woche gehört, dass Focus on the Family in Amerika eine 10 Schritte beschreibt, die jeder durchgeht, wenn er Ehebruch begeht. Und irgendwie diese 10 Schritte, da rechtfertigt man sich und es ist nicht so schlimm, ja. Aber 10 verschiedene Schritte, bis es dann zu der Tat kommt. Josef kappte es ab bereits sehr früh. Das sehen wir auch in Vers 12. Er war entschlossen, die Versuchung zu fliehen, auch wenn es um das Leben geht. Sie ergriff ihn bei seinem Obergewand und sprach zu ihm, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief zum Haus hinaus. Er lief sofort weg. Vermutlich war er stärker als sie. Und vermutlich, das war eigentlich klar, das Kleid oder Gewand oder Obergewand, das sie ihm wegnahm, das würde ihn sicher in Schwierigkeiten bringen. Also er war entschlossen, sich von der Situation zu entfernen, auch wenn es ihm etwas kosten würde. Jetzt habe ich eine interessante Frage. Wie wäre diese Predigt, wenn ich hier Amen sagen würde? Sie würde einiges sein, eine gute Auslegung, gute Prinzipien, klare Verkündigung beinhalten. Aber sie hätte nichts, was ein Rabbi nicht hätte sagen können. Der gute Rabbi Meir hätte das alles genauso predigen können. Darum habe ich dieser Predigt den Titel gegeben, wie Rabbi Meir oder mehr. Unsere Auslegung der Schrift muss immer mehr zu sagen haben, als was ein Rabbi bringen kann. Denn ein Rabbi kann sehr gute Gedanken, Prinzipien, gute Tipps, moralische Richtlinien bringen. Es gibt eigentlich eine Sache, die ein Rabbi nicht bringen kann. Und das ist Christus. Und wenn ich hier dann den Punkt setzen würde, dann hätten wir eine Predigt ohne Christus. Und das ist ein Prinzip für alle Schriftauslegungen, ob es in der stillen Zeit passiert oder in der Bibelgruppe oder hier vor der Kanzel oder was auch immer, mehr als was ein Rabbi sagen könnte. Christus ist der eigentliche Sinn des Textes. Jesus, als er mit den Jüngern von Emmaus unterwegs war, der legte aus in der ganzen Schrift. Er fing an bei Mose und Propheten und in der ganz alttestamentlichen Schrift legt er aus, was von ihm gesagt wird. Und die sagte nachher, haben unsere Herzen nicht in uns gebrannt, als er uns die Schrift öffnete? Nachher mit den Jüngern im gleichen Kapitel, er öffnete ihnen das Verstand, damit sie die Schrift verstehen. Also, jetzt haben wir einen Text über Josef und Versuchung. Wie könnten wir diesen Text auf Christus hin auslegen? Die erste Möglichkeit, diese Texte auf Christus hin auszulegen, wäre, die Prinzipien direkt auf Christus anzuwenden. Er ist der noch größere Josef. Das ist richtig, aber wie wir sehen werden, erschöpft das den Sinn des Textes noch nicht. Also, wie sieht das aus, wenn wir Christus-zentriert jetzt diese Prinzipien auslegen? Josefs Geschichte war kein Unfall, sondern der Plan Gottes. Gott gestaltete natürlich es bei Jesus genauso. Er gestaltete eine noch schwierigere Situation für seinen Sohn. Sein Plan führte er, wie bei Josef, so auch bei Jesus aus. Aber der Plan war weitaus schwieriger. Der Tiefpunkt bei Jesus' Leben war viel tiefer als der Tiefpunkt bei Josefs Leben. Es war Jesus, der die größte aller Versuchungen standgehalten hat. Oder die Schwierigkeiten in Josefs Situation, diese Stärke der Versuchung, das weist natürlich auf eine viel größere Gruppe von Schwierigkeiten im Leben Jesus. Seine Versuchungen waren nicht bloß wie Josef, sondern viel schlimmer. Und in dem Widerstand ist Jesus auch die Erfüllung dieser Prinzipien. Erstens, klares Denken über die Realität der Situation. Josef sah, dass andere von der Sünde betroffen wären. Und Jesus, umso mehr, brauchte nicht die Vorteile und Privilegien seiner Position für persönlichen Vorteil. Im Gegenteil, verließ er freiwillig Vorteile und Privilegien, entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an und wurde gehorsam bis zum Tod. Josef sah, dass andere von der Sünde betroffen wären. Christus hat Gerechtigkeit gelebt, um andere von ihren Sünden zu retten. Josef sah, dass es letztendlich um Gott ging. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Die Erfüllung ist gewaltig in Jesu Leben. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Überall in Christus Leben lebt er ein vollkommenes und völlig gehorsames Leben. Also, was wir schattenhaft in Josef sehen, sehen wir natürlich in seiner Fülle, in Christus. Das nicht nur mit der Stärke der Versuchung, sondern auch mit der Entschlossenheit im Kampf. Vor allem, indem er die Versuchung aus dem Weg ging. Josef war entschlossen, machte sich sichere Grenzen. Da müssen wir sagen, wow, Christus hat das ganz anders gemacht. Er ging als einziger Mensch der Menschheitsgeschichte überhaupt keine Kompromisse ein und doch kämpfte er mit der Sünde und überwand sie. Weder im Herzen noch in der Tat war er schuldig. Keine Sünde war in ihm. Nicht einmal, wenn man das Gesetz in all seiner Schärfe auslegt. Wir haben das vorher in der Schriftlesung gehabt. Diese Stelle, dass das Gesetz gilt, bis Himmel und Erde vergehen. Und dass, wie der Herr das dann zusammenfasst, in Matthäus 5 sagt er, sei vollkommen, wie dein Vater im Himmel vollkommen ist. Und spätestens dann müssen wir sagen, also eigentlich viel früher, spätestens dann müssen wir sagen, das schaffen wir nicht. Christus hat es aber geschafft. Wenn man die Geschichte weiter verfolgt, Josef nachher und wie er ins Gefängnis kam und so weiter, sieht man auch die Erfüllung von diesen Prinzipien. Er als unschuldiger Gerechter litt wegen seiner Gerechtigkeit, obwohl bei Christus viel mehr stand auf dem Spiel als nur eine Zeit im Gefängnis. Das ist schon viel besser als Rabbi Meiertum. Aber etwas Wichtiges ist hier verloren gegangen. Ich habe diese Möglichkeit, Christus zentriert, aber eigentlich gesetzlos. Nämlich dieser Text, was verloren gegangen ist, der Text, der direkt und klar über den Kampf mit Reinheit sprach, wird so ausgelegt, als hätte er nichts Konkretes und Spezifisches über unseren täglichen Kampf mit Reinheit zu tun. Also es ist wunderbar, wenn wir Jesus drin sehen, aber das Wichtige über die Reinheit ist verloren gegangen. Also wenn ich diesen Text oder diese Auslegung nehme, dann könnte ich natürlich den Text nicht unbedingt nehmen für eine Bibelstunde in der Jugendgruppe oder in einem Männerhauskreis oder Frauenhauskreis. Darum schauen wir es nochmals an. Was ist das Gesetz und sein Ziel? Lieber schauen wir die Punkte, die Richtlinien aus dem Text noch genauer an. Denn das Gesetz spielt eine Rolle, auch das Gesetz, wie es hier in der Geschichte offenbart und verkündigt wird. Das Gesetz ist da, um von der Sünde zu überführen. Mir gefällt die Wortwahl Luthers hier, dass das Gesetz der Donneraxt Gottes ist, der allen niederhaut. Richtig. Wenn das Gesetz richtig ausgelegt wird, dann sind wir alle schuldig. Und ein wahrer Unterschied zwischen Gesetzlichkeit oder Moralismus und dem Evangelium ist, dass das Gesetz bei Moralismus haltbar ist. Moralismus vertritt oder verkündigt ein haltbares oder halbes Gesetz. Und darum kritisiert Jesu die Pharisäer. Ich denke, wenn man heute in vielen Gemeinden, vielleicht auch hier in den meisten Gemeinden, fragen würde, wer waren die Pharisäer, würde man eigentlich als Antwort bekommen, das waren die sehr genauen. Und Jesus interessanterweise sagt, die sind viel zu wenig genau. wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in den Himmelreich kommen. Pharisäer sind nicht zu genau. Ihre Genauigkeit war eine fiese Strategie, um die wahre Bedeutung des Gesetzes zu umgehen und das Gesetz im abgeschwächten und verwässerten Sinne haltbar zu machen. Sie erfanden darum Regeln, um das Gesetz haltbar zu machen, aber das ist nicht möglich. Es ist nur möglich, wenn man die wahre Erwartungen verwässert. Also, dann hat Jesus sie kritisiert und gesagt, sie zahlen zwar den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel, von allen Kräutern im Garten, aber sie haben das Wichtigste beiseite gelassen, das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. So, diese Sichtweise von Jesus, das Gesetz ist zu wenig genau beachtet von den Pharisäern, sollte uns jetzt hier helfen in unseren Auslegungen von Josefs Geschichte. Was können wir davon lernen? Viel. Wir tendieren auch, solche Punkte zu wenig in die Tiefe zu führen. Und somit laufen wir Gefahr, die Bibel pharisäisch, moralistisch auszulegen. Also zum Beispiel, Josef sah, dass andere von unseren Sünden betroffen sind. Er aber weigerte sich, Vers 8, und sprach zu der Frau, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich, er kümmert sich um nichts und so weiter. Josef sah, dass sein Herr ihm vertraute. Ja, was heißt das für unser Leben? Vielleicht ganz eingeschränkt denke ich, okay, wenn ich in Versuchung bin, im Gebiet der Reinheit, dann soll ich denken, andere sind davon betroffen. Aber wenn ich das ein bisschen erweitere, schaue, was das eigentlich heißt, wie das Jesus gemacht hat bei dem Gebot über Töten. Es geht nicht nur um Töten, das geht auch um Ärger, das geht auch um Zorn, das geht auch um böse Worte. Auch ich habe Menschen in meinem Leben, die auf meine Gerechtigkeit angewiesen sind. Wie ich mit meinen Kindern umgehe, wird sie prägen. Was ich sehe, werden sie ein Stück weit ernten. Die Menschen um uns, die das Evangelium brauchen, wenn wir Kompromisse eingehen, wenn wir uns vor Menschen fürchten, wenn wir moralisch schwach werden, das ist eine Frage vom Leben und Tod für sie. Es geht nicht nur um die ganze Frage Ehebruch, sondern es geht um Himmel und Hölle. Unsere Sünden haben für alle Menschen in unserem Einflussbereich ewige Konsequenzen. Und nicht nur Menschen sind von unserer Sünde betroffen. Auch unser Herr vertraut uns, indem er uns seinen Auftrag in dieser Welt anvertraut, indem er uns bei seinem Namen nennt. Und wenn wir sündigen, natürlich reflektiert das auch auf ihn. Und je mehr ich dann dieses Prinzip erkläre und erweitere und unter die Lupe nehme, desto mehr sehe ich, ich bin nicht fähig, dieses Prinzip bei Josefs Leben wirklich umzusetzen. Ich denke viel zu wenig, dass andere von meinen Sünden betroffen sind. Oder dieses Prinzip, Josef sah, dass es letztendlich um Gottes Wille geht. Dass letztendlich es hat mit dem zu tun, ob wir gegen Gott sündigen. Da müssen wir auch wieder auf Jesus hören und überlegen, was Sünde ist. Sünde ist nicht eine Tat. Die Tat ist die Frucht der Sünde in unseren Herzen. Wir können Josefs Geschichte lesen und ihn bewundern, dass er kein Ehebruch mit der Frau des Potiphar begangen hat. Aber die Bibel erzählt uns natürlich nicht, was in seinem Herzen passiert ist. Also wenn wir jemanden auf der Straße oder auf einem Plakat oder in einer Werbung attraktiv finden und kämpfen damit, die Gedanken im Zaum zu halten, wie würde es uns gehen, wenn die Frau leibhaftig vor uns steht und täglich uns bedrängen würde? Oder wenn diese Versuchung nicht ein Schwachpunkt ist für dich, dann mache das ein Sinnbild für andere Versuchungen. Vielleicht feine Nachtischstücke oder Kalorien oder ein fehlendes körperliches Training oder wie unsere Probleme alle heißen. Ärger, Zorn, Unzufriedenheit, Murren, fehlende Freude, fehlende Liebe. Stell dir vor, wie es wäre, täglich davon konfrontiert zu werden und nicht einmal in Gedanken nachzugeben. Auch über einen langen Kampf, auch wo der Reiz in dem Sinn stark vor dir steht. Also so könnte man eben bei all diesen Punkten bei Josef durchgehen. Was es darum geht, ist, bei einer moralistischen Botschaft sagen wir, guck, Josef hat das gemacht, mache du das ähnlich. Oder bei der Christusbotschaft, in diesem Punkt, wo wir das Gesetz genauer anschauen, dann sagen wir, ja, Josef hat das gemacht. Das ist ein Sinnbild für das, was Gott in unseren Herzen erwartet. Und wenn wir das Gesetz in all seiner Schärfe verkündigen, sehen wir alle, dass wir das in diesem Maß nicht halten können. Ich sage es meinen Studenten immer wieder, dass wenn sie eine Stelle verkündigen mit Erwartung, sie das auf eine Weise machen müssen, damit am Schluss alle schuldig stehen und dürfen es in dem Sinn nicht machen, wenn sie sagen zum Beispiel vor der Jugendgruppe, warte bis zur Ehe. Das ist eine gute Botschaft. Aber wenn es bei dem bleibt, dann haben wir quasi die Gruppe verteilt. Hier sind die Leute, die noch gewartet haben. Hier sind die Schuldigen. Und natürlich ist das dann ein halbes Gesetz und ein halbes Evangelium. Am Schluss müssen alle vor Gott auf die Brust klopfen und sagen, Gott sei mir Sünde gnädig. Moralismus ist zu stumpf. Es nimmt das Prinzip der Stelle nicht wahr, das durch die Bibel entfaltet und erfüllt wird. In einer Entwicklung, die aus scheinbar haltbaren Erwartungen im Gesetz die echte Erwartungen im Herzen klar macht, die in unserer Kraft gar nicht haltbar sind in diesem Leben. Also, Wiederholung. Wir können einfach die Stelle so auslegen. Und eben, das ist nicht nur für die Predigt, das ist auch für die stille Zeit und alle Auslegungen. Wir können das auslegen wie ein Rabbi. Gute Richtlinien, gute Moral. Sieht gut aus, aber noch nicht Christus. Oder wir können so quasi gesetzlos, alles irgendwie auf Christus. Wunderbar, was Christus für uns getan hat. Das hat mit uns quasi nichts zu tun. Oder diese dritte Stelle. Das Gesetz überführt mich und bringt mich an den Punkt, wo ich Gott um Gnade rufen muss. Und mit dem schließe ich alles zusammen jetzt zu büscheln, das Gesetz Christi. Was will der Herr, dass wir in einem solchen Text sehen? Ich habe hier drei Anwendungspunkte. Erstens, eine klare Sicht. Eine klare Sicht, dass es um Herzensanliegen und Haltungen geht und nicht um Taten. Es geht um Wünsche und Begierde und Verlangen und Freuden und nicht bloß um Verhalten. Auch wenn mein Benehmen gehorsam ist, eine klare Sicht sagt, das sieht nur so aus. Du weißt nicht, was in meinem Herzen vor sich geht. Mir gefällt diese Aussage von Spurgeon, wo er kommentiert, wie du reagieren sollst, wenn jemand dich kritisiert. Er sagt, wenn jemand dein Porträt zu schwarz malt, so sei ihm nicht böse. Denn die Tatsache ist, es könnte ein bisschen schwärzer sein und dann wäre es der Realität noch näher. Ganz genau. Klare Sicht, dass auch wenn ich siege und gehorsam bin in meinen Taten, was nicht zu unterschätzen ist, das ist wichtig, dass ich im Herzen sage, aber ich bin lange nicht da, wo ich sein soll. Ich brauche Vergebung wie jeder andere. Zweitens, klare Sicht. Und jetzt Freude in Vergebung und Christi Gehorsam. Christus hat an meiner Stelle die wahre Forderungen dieses Gesetzes voll und ganz erfüllt. An meiner Stelle. Er hat auch die volle Schuld bezahlt und die volle Strafe bezahlt, die ich mit meinem Ungehorsam verdient habe. Also, mein Gewissen soll mich verdammen, aber ich soll wissen, dass der Herr mir vergibt und dass er an meiner Stelle das tat, was Gott fordert. Christus ist mächtig für mich. Das heißt, ich kann mich freuen und hoffnungsvoll sein und glücklich sein, gerade nachdem ich etwas Dummes getan habe und meinem Gott ungehorsam war. O Herr, danke. Oder wie war das mit dem Zöllner? Gott sei mir Sünde gnädig. Und er ging gerechtfertigt nach Hause. In diesen paar Sätzen war das schon getan. Klare Sicht für meine Schuld, Freude in Vergebung und Reinheit wegen Christi Gehorsam. Drittens, Hoffnung für ein Umsetzen der Prinzipien aus Texte wie Josefs. Auch wenn sein Standhalten ein Wunder ist wie Rettung aus dem Feuerofen, soll ich nicht darum schließen, dass das hoffnungslos ist, dass ich diese Prinzipien umsetzen könnte in mir, in meinem Leben. Nein, Christus ist nicht nur mächtig für mich, der ist auch mächtig in und durch mich, in mir und durch mich. Also zum Beispiel nehmen wir dann diesen Punkt, entschlossen sichere Grenzen. Der erste Punkt würde sagen, ich schaffe das nicht, diese Entschlossenheit habe ich zu wenig. Die zweite Sache, Christus war recht entschlossen und er hat die Grenzen gehalten und mir ist vergeben. Drittens, ich habe solche Entschlossenheit nicht in mir, aber Christus in mir ist entschlossen. Also erwarte ich, dass ich im Vertrauen auf Jesus doch Schritte der Heiligung machen kann. Ich muss erwarten, dass ich stolpern werde, denn ich kämpfe noch und bin unvollkommen, aber ich darf nicht erwarten, dass ich nur stolpere. Christus ist in mir. Und das Evangelium allein in diesem Sinne macht wirklich eine ausgewogene, balancierte und dem Leben gerechte Anwendung möglich. Das Evangelium, das mit unseren Stolpern umgehen kann, das uns Hoffnung geben kann und das uns eine realistische Sicht von uns selbst geben kann, das ist nur diese wunderbare Botschaft. Und diese Botschaft allein ist es, was unseren Herrn groß und gnädig und mächtig macht. Amen.